Guten Morgen, ich bin Tim. Vor dem Sonntagsfrühstück heute Morgen besorgen wir erst einmal leckere Sachen, nicht aus dem Kühlschrank oder aus dem Supermarkt. Okay, da hat jetzt gerade sowieso ohnehin zu. Wir gehen nämlich heute Morgen dort auf Entdeckungsreise, wo unser Essen herkommt. Das wächst schließlich nicht im Kühlschrank, sondern klar auf einem Bauernhof. Ich habe mir heute Morgen einen besonders schönen ausgesucht. Wir sind zu Gast auf dem Biobauernhof der Familie Reiser in Straumhardt-Feld-Rennach. Das ist ein Ort am Rande des Schwarzwaldes in Baden-Württemberg, also im Süden von Deutschland. Hier leben nicht nur die Reisers, hier leben auch viele Tiere. Ihr hört vielleicht gerade schon das ein oder andere Tier im Hintergrund. Hier gibt es nicht nur Hühner, hier gibt es Kühe, hier gibt es Schafe, hier gibt es Ziegen und viele mehr. Das werden wir alles heute gemeinsam entdecken. Ein Hofhund, wie wir hören, gibt es auch im Hintergrund, sagt er auch gerade schon guten Morgen. Ja, gemeinsam erkunden wir den Hof und dabei werden wir unterstützt von Schülerinnen und Schülern hier aus der Region. Hallo und guten Morgen zusammen.
Guten Morgen!
Ja, das klappt ja schon mal sehr gut. Ich habe gerade erzählt, wir sind hier auf einem Biobauernhof. Könnt ihr mir erklären oder könnt ihr euch vorstellen, was ist das, ein Biobauernhof?
Das sind Tiere, die einfach frei rumlaufen.
Dass die Tiere nicht in, dass zum Beispiel Hühner nicht in Legebatterien oder sowas ähnliches sind.
Die Tiere kriegen einfach nicht so viel Medikamente.
Zum Beispiel jetzt das Gemüse wird nicht mit Käfergift vollgesprüht und so.
Wird nicht vollgesprüht. Okay, wir lassen uns das jetzt mal erklären und zwar vom Chef sozusagen, Horst Reiser, der mit seiner Frau, das ist die Elke Reiser, zusammen diesen Hof führt. Guten Morgen, Herr Reiser.
Guten Morgen, liebe Kinder.
Was ist denn jetzt ein Biobauernhof?
Ein Biobauernhof ist ein abwechslungsreichen, oftmals mit Tieren bestückter Bauernhof, der in vielen, vielen Fällen seine Produkte direkt vermarktet, das heißt direkt an die Kinder, direkt an die Eltern verkauft.
Jetzt wurde gerade gesagt, die Tiere, die haben ja besondere Haltungsbedingungen und es wird nicht so viel Gift verwendet. Was hat es damit auf sich?
Die Haltungsbedingungen sind ganz klar bestimmt. Die Tiere, bei den Hühnern jetzt, wo wir uns gerade befinden, die müssen jeden Tag auf die grüne Wiese dürfen. Sie brauchen eine bestimmte Menge Platz auf der grünen Wiese. Sie brauchen eine bestimmte Menge Platz im Stall. Und von daher gesehen unterscheidet sich die Haltung schon sehr gravierend von der anderen Haltung. Auch die Tiere selbst müssen nach Bio-Richtlinien aufgezogen sein. Die müssen gefüttert sein, nur mit Biofutter. Die Tiere dürfen nicht medikamentös behandelt werden. Außer sie sind alle krank, dann dürfen wir, bevor die Tiere Not haben, dann dürfen wir behandeln.
Und was ist mit den Pflanzen? Die bauen Sie ja auch an?
Bei den Pflanzen ist es ähnlich wie bei den Tieren. Auch hier gibt es klare Vorgaben des Verbandes. Vorgaben in Form, welche Düngung wir tun dürfen. Wir dürfen nicht künstlich düngen. Wir müssen eine bestimmte Fruchtfolge einhalten. Das heißt, wir dürfen nicht immer die gleichen Früchte hintereinander auf dem Feld bepflanzen. Wir müssen dann immer wieder Klee einsäen. Klee zieht Stickstoff, Nährstoffe aus der Luft in den Boden. Von daher gesehen bekommen wir Nährstoffe quasi kostenlos in den Boden. Der Klee wird nicht abgeerntet, das heißt, es wird kein Nährstoff über das Feld heruntergenommen, sondern er bleibt auf dem Feld und auch diese Nährstoffe kommen wieder in das Feld hinein. Und dann kann man in den späteren Jahren, wenn man Kartoffeln pflanzt oder Getreide pflanzt, diese Nährstoffe wieder verwenden.
Also es funktioniert wie so natürlicher Dünger sozusagen.
Natürliche Dünger und natürliche Kreislaufwirtschaft. Also wir versuchen Nährstoffe aus der Umgebung, aus der Luft in den Boden zu bekommen, da wo sie eh sind und da wo sie dann von unserer Seite aus hingehören. Der Kreislauf schließt sich dann, wenn das Futter wieder über die Tiere, über den Mist dann wieder auf die Felder kommt.
Jetzt haben wir gerade schon gehört, wir stehen hier beim Hühnerstall. Könnt ihr vielleicht mal kurz beschreiben, wie es hier aussieht, damit sich das jeder mal vorstellen kann?
Das ist ein recht großer Stall, ein umzäunter Stall, wo ziemlich viele Hühner drin sind.
Und die laufen hier frei herum, die Hühner, die scharren da auch ein bisschen im Sand und da sehe ich eine Luke, da können sie in den Stall reinlaufen und ich würde vorschlagen, wir gucken uns mal jetzt in dem Stall um.
Die Hühner legen Eier, was ist denn schon dabei? Das kann ein jedes Huhn. Und manchmal liegt es zwei, doch singen, das ist schwierig, für Hühner ganz schön schwer. Die können alle gackern, doch meine können mehr.
Huh, huh, alle Hühner singen.
Bye. Sopran, Alt und Tenor. Zusammen sind sie lauter als jedes Instrument. Zum Singen haben Hühner ein tierisches Talent.
Huh, huh, alle Hühner singen, bing, bing, alle Hühner singen. Und sonntags sind sie rund. Diese schönen Eier, gelegt mit viel Gesang, sind etwas ganz Besonderes. Sie haben den Eierklang. Alle Hühner singen, singen, singen. Alle Hühner singen.
So, hier gehen wir durch die nächste Tür durch und landen dann mitten im Hühnerstall, wo die Hühner tatsächlich frei auf dem Boden herumlaufen, scharren, gackern, wie man unschwer hören kann. So, jetzt stellen wir uns mal hier zwischen die Hühner direkt. Kannst du mal ganz kurz hier nochmal kurz die Situation im Hühnerstall beschreiben?
Also man kann schon Angst haben, aber die tun nichts. Ist eigentlich gar nicht so schlimm.
Es hängt Strohballen von der Decke und... an der Wand hängt eine Leiter.
Und vor allen Dingen, hier laufen richtig viele Hühner herum. Und nicht nur das, Herr Reiser hat gerade sogar sich einen Huhn gefasst oder im Arm. Und das fühlt sich ganz wohl, das können Sie einfach so streicheln, ja?
Ja, ja, die Hühner sind es gewöhnt, dass viele Menschen immer da sind. Und ich speziell immer da bin, jeden Tag zweimal da bin bei ihnen. Die sind es gewohnt und lassen sich dann auch streicheln.
Und die wuseln hier tatsächlich gerade zwischen unseren Füßen lang. Wie viele Hühner haben Sie denn eigentlich?
Im Stall sind aktuell 1700 Hühner.
Und ist das tatsächlich so, jedes Huhn legt jeden Tag ein Ei und sonntags auch mal zwei?
Sonntags bestimmt nicht zwei. Ein Huhn legt im Jahr circa bei mir circa 280 Eier.
Wer kann denn mal kurz so ein Huhn beschreiben, wie so ein Huhn aussieht?
Also ein Huhn ist quasi wie ein Vogel, der halt auf dem Boden läuft und hat halt oben einen roten Kamm.
Und so braun-weißes Gefieder, was sind das für Hühner?
Die Rasse heißt LSL und ist ein Braunlegen, also braune Hühner, die auch braune Eier legen. Man kann das unschwer erkennen. Die Hühner haben ein Ohr und das Ohr ist rot, das heißt, sie legen braune Eier.
Und Ihre Hühner, wir haben ja gerade eben schon die Besonderheiten der Tierhaltung gehört, die können hier einfach frei rumlaufen und im Prinzip machen, was sie wollen.
Ja, nur nachts müssen sie in den Stall. Das hängt damit zusammen, dass wir halt Füchse hier haben, die dann nachts etwas für den Hunger holen wollen. Deshalb gehen die Hühner nachts in den Stall, damit sie sicher sind vor den Raubtieren.
Jetzt haben wir gerade schon gehört, hier hängen Heu- oder Strohballen von der Decke. Was hat es denn damit auf sich?
Im biologischen Landbau werden die Schnäbel der Tiere nicht gekürzt, damit sie draußen auf der grünen Wiese Gras abpicken können und auch einmal Würmer fressen können. Deshalb haben die Schnäbel nicht gekürzt. Sie haben scharfe Schnäbel, die könnten sich untereinander verletzen, die Tiere. Und damit sie das nicht tun, damit keine Langeweile aufkommt, haben wir hier Strohballen hängen, haben wir hier Sandkisten, haben viele, viele Spielsachen hängen, damit die Hühner immer beschäftigt sind und nicht an ihren Artgenossen picken, damit sie die nicht verletzen.
Wir sind sozusagen gerade auf dem Spielplatz für Tiere, sehr schön, vor allen Dingen auf dem Spielplatz für Hühner. Hat denn jemand schon Eier entdeckt?
Ja.
Wo denn?
Hier.
Tatsächlich, wo, zeig mal. Genau, da liegt tatsächlich ein Ei. Das heißt, die Hühner schmeißen ihre Eier hier irgendwo ab, oder wie ist es?
Nein, das sind nur die Schlamper bei uns. Die ordentlichen Hühner gehen in das Legenest rein und legen ihre Eier sauber und ordentlich im Legenest ab. Die Eier, die hier am Boden liegen, sind eigentlich kaputte Eier für uns. Die können wir nicht mehr verkaufen, weil sie oftmals schmutzig sind.
Dann schauen wir uns mal das Legenest an, okay?
Aber gerne.
So, hier ist es jetzt gleich schon ein bisschen lauter bei den Legenestern. Vielleicht kannst du noch mal kurz hier sagen, wie das jetzt hier aussieht bei den Legenestern?
Also es sieht aus, als ob sie in so ein Haus gehen und dann legen sie dort ihre Eier und dann wird...
Das sind die Legenester. Die Legenester sind so gebaut und konzipiert, dass die Hühner eine dunkle Fläche haben. Sie versuchen möglichst viel Ruhe und Sicherheit beim Eierlegen zu haben. Und deshalb gehen die ganz automatisch und freiwillig hinter diese rote Planen und legen dort ihre Eier ab.
Und warum wollen die diese Dunkelheit?
Weil die Dunkelheit gibt ihnen auch Sicherheit und gibt ihnen Ruhe. Die möchten ja eigentlich brüten. Wenn sie Eier legen, möchten die ja brüten und junge Hennen dann großziehen. Und da brauchen sie einen ruhigen, eine dunkle Ecke. Und das ist halt hier in dem Stall gegeben.
Und man sieht tatsächlich, wie die ganz zufrieden rausgucken. Wie lange braucht denn so ein Huhn, bis so ein Ei gelegt ist?
Das ist sehr unterschiedlich von Huhn zu Huhn. Zwischen 5 Minuten und einer halben Stunde sind die im Legenest, um die Eierablage zu machen.
Und man sieht jetzt hier da vorne, dass so ein bisschen abfällt. Also das heißt, das ist wie so ein Fließband, was dahinter ist, oder was ist das?
Der Boden von den Legenestern ist allgemein schräg, damit die Eier langsam nach vorne rollen. Und vorne ist ein sogenanntes Förderband, das dann von außerhalb des Stalls eingeschaltet wird. Und dann werden die Eier automatisch nach draußen transportiert.
Vor einem Jahr knackte ich mein Ei. Kein Vater, keine Mutter war dabei. Mein erster Gedanke war, musst was zu futtern. 1000 Küken um mich herum, sie schubsten und drückten mich krumm. Ich wusste nur eins, ich will hier schnellstens weg. Ich bin ein Huhn. Henriette. Da entdeckte ich ein kleines Loch im Zaun. Jetzt hieß es hier vergammeln oder sich trauen. Schwupps, war ich schon verschwunden. Ich besorgte mir eine Tasche und einen Hut. Seitdem ging's mir ausgesprochen gut. Ihr denkt bestimmt, die Alte hat ne Meise. Ich bin ein Huhn. Fragteste Huhn der ganzen Welt. Bin flippig drauf und fahr den Motorroller. Neulich sah ich ein Hähnchen am Grill. Freunde, das ist nicht, was ich will. Jetzt bin ich Mitglied im Hähnchenschutzverein. Ich bin ein Huhn. Ich bin ein Huhn. Ich bin ein Huhn. Man nennt mich Henriette.
So, jetzt ist es ein bisschen ruhiger hier. Wir sind einen Raum weiter. Kannst du dir vorstellen, wo wir jetzt gelandet sind?
Hier ist noch eine Maschine.
Ich glaube, wir sind irgendwie in so eine Eier... Es gibt ja so Verpackungen, wo die Eier reingelegt werden. Und ich glaube, da ist hier so eine Maschine. Also da ist ein Band, das dann irgendwie sich wahrscheinlich dann bewegt. Und die werden dann irgendwie in die Kartons befördert.
Also wir sind jetzt hier am Anfang des Förderbands, das im Stall, durch den Stall läuft. Hier werden die Eier heraustransportiert. Da gibt es einen Ablagetisch, da werden die Eier mal in Augenschein genommen, ob kaputte, ob schmutzige Eier dabei sind. Die werden dann aussortiert. Die anderen Eier kommen auf die Eiersortiermaschine. Die Eiersortiermaschine wiegt jedes Ei und dann werden die nach Größe sortiert, je nach wie viel Gewicht sie haben. Dann gibt es die XL, die L, die M und die ganz kleinen, die S-Eier. Gleichzeitig werden die Eier hier mit einer Printanlage geprintet. Das heißt, sie bekommen eine Nummer. Jedes Ei hat eine Nummer. Anhand der Nummer kann man erkennen, wann, wo die Eier sortiert wurden.
Dann nehmen wir uns direkt mal kurz so ein Ei. Hier dieses eine Ei, das sieht total verschrumpelt aus. Was ist denn mit dem passiert?
Das ist ein Gruselei, nennen wir das. Das kommt immer wieder einmal vor beim Legeprozess der Hühner. Wenn da Hektik, wenn da Stress ist, dann gibt es Eier, die eine raue Oberfläche haben. Die raue Oberfläche, die verhärtet sich dann und das sind dann die sogenannten Gruseleier.
Also deshalb haben wir schon gelernt, brauchen die Hühner eben Ruhe beim Eierlegen. Und ich nehme jetzt tatsächlich hier direkt von dem Förderband mal ein Ei runter. Ihr könnt euch das auch so ein bisschen vorstellen wie so ein Eierkarussell, wo die Eier dann hier links und rechts lang fahren. Wir werfen gleich mal die Maschine an und da werden sie dann eben gewogen, haben wir gerade gehört, nach sehr groß, also schweren Eiern, nicht ganz so groß und kleineren Eiern. Und jetzt bekommen die hier diesen Stempel, der geht mit einer Null los. Was bedeutet das?
Das bedeutet Bio.
Und dann steht da immer noch so ein DE und dann noch so eine Nummer. Und die Nummer bedeutet, wo die Eier gelagert wurden und alles und gewogen und aussortiert.
Richtige Eierstempelexperten, war das denn alles richtig?
Das war fast komplett richtig, jetzt nicht besser erklären können.
Also ich weiß, wenn ich im Laden im Supermarkt gucke und die erste Zahl auf dem Stempel eine Null ist, dann sind das Eier von Hühnern, die ähnlich glücklich leben wie ihre Hühner.
Ja, genau. Das sind Eier, die die gleiche Auslauffläche haben, die die gleiche Futtergrundlage haben und die auch von der Art und Weise der Haltung so gehalten werden, dass die Richtlinie entspricht, wie bei unseren Tieren auch.
Kann ich denn da auch erkennen, wie lange so ein Ei noch haltbar ist an dem Stempel?
Nein, können Sie nicht. Sie können lediglich, wie es der Junge sehr gut erklärt hat, anhand der 0 die Haltungsform erkennen, die 0-1-2. 0 ist die Biohaltung, 1 ist eine sogenannte Freilandhaltung ohne Biofutter, ohne Biorichtlinie. 2 wäre eine Bodenhaltung und 3 ist die inzwischen ja nicht mehr erlaubte Käfighaltung. Danach kommt das Länderkürzel DE, wie er richtig erkannt hat, für Deutschland. Die ersten beiden Ziffern der nächsten Nummer sagen das Bundesland aus in Deutschland, wo es im Prinzip dann sortiert wurde. Und die 08 heißt jetzt Baden-Württemberg, wo wir uns befinden. Also man kann noch erkennen, es ist in Baden-Württemberg dann sortiert worden. Die restliche Nummer ist die Nummer hier des Betriebes. Das heißt, diese Parkstelle hier, wo wir uns befinden, hat eine Zertifizierungsnummer, die ist anerkannt und dann erhält man diese Nummer.
Wie erkenne ich denn, wie lange ein Ei noch gut ist, außer dass ich jetzt auf die Verpackung gucke? Gibt es da noch andere Tricks?
Es gibt sicherlich noch andere Tricks. Wenn man ein Ei ins Wasser legt und es kommt nach oben, ist es nicht mehr so jung. Und wenn es da unten bleibt, dann ist es noch ein frisches Ei, ein frischeres Ei. Da kann man das erkennen. Und wenn man es dann aufschlägt, dann erkennt man auch am Eigelb und am Eiweiß. Aber dann ist es natürlich schon vorbei, dann ist es aufgeschlagen.
Können wir mal die Maschine hier, das Karussell anschmeißen, dass wir das mal sehen, was hier passiert?
Man hört jetzt das Förderband und der sogenannte Elevator, der die Eier dann nach vorne transportiert.
Also es ist tatsächlich wie so ein Lift, in dem die Eier drin liegen. Und er spuckt dann immer weiter Eier aus, die dann ganz vorsichtig vorne auf eine Fläche rollen.
Ja, gleichzeitig schalte ich die Eiersortiermaschine an, wo die Eier jetzt per Förderband auf die einzelnen Wagen laufen. Und dann werden sie nach Gewicht sortiert und gleichzeitig an der Printanlage dann gestempelt mit dem, wie eben erklärten, Stempel. Die Größe der Eier hängt auch vom Alter der Hühner ab. Ganz junge Hennen legen viele, viele Esseier. Erst wenn sie älter werden, werden die Eier auch größer.
Wir lassen euch jetzt hier nochmal kurz ein bisschen sortieren und ich schaue nochmal kurz ins Backhaus. Das gibt es nämlich hier auch auf dem Reiserhof. Und mal gucken, was da gerade passiert.
Ich sitze auf meinem Mähdrescher und fahre nach Hause. Erstmal in der Küche bin, dann weiß ich genau, mir steht der Sinn nach Keksen.
Die Sonne scheint heute Morgen herrlich. Wir sind bei der Kakadu-Reise auf dem Biobauernhof Reiser. Der liegt am Rande des Schwarzwalds. Und jetzt darf ich hier mal in das Backhäuschen gucken. Das steht mitten auf dem Hof. Das ist rot. Und mir wurde gesagt, da drin sind einige meiner Expertinnen und Experten schon schwer am Arbeiten. Ich klopfe mal direkt. So, guten Morgen. Oh. Hier ist es schön warm drin. Ich glaube, der Ofen ist schon vorgeheizt, oder?
Ja.
Kannst du mal ganz kurz hier in dem Backhaus, damit sich jeder das vorstellen kann, was gibt's hier?
Teig, Sachen dass man das Brot backen kann, Schüsseln, Zucker und alles Mögliche. Backofen noch und so.
Und zwar ist der riesig mit zwei großen Luken und Frau Reiser ist hier auch schon schwer beschäftigt. Guten Morgen, Frau Reiser.
Guten Morgen.
Was ist das für ein großer Ofen hier?
Das ist ein ganz großer Ofen, das ist ein Holzbackofen und also wenn wir Brot backen, ist passen bis zu 60 Laibe rein.
Und wo Sie gerade sagen, Holzbackofen, der wird tatsächlich mit Holz befeuert?
Ja, also wir machen dann immer 3-4 Stunden, bevor wir das Brot backen, machen wir Holz rein und das Feuer rein. Und es kommt dann kurz bevor das Brot reinkommt, kommt das Holz raus, wird da ausgeputzt und ausgewaschen und dann können wir das Brot reinmachen.
Und ich habe gehört, ihr wart heute Morgen schon schwer beschäftigt mit unserem Frühstück. Das heißt, ihr seid schon damit beschäftigt gewesen, den Brotteig herzustellen. Wie habt ihr das gemacht?
Wir haben als erstes Backzeug reingetan, Hefe, Zucker, Mehl, Milchbutter.
Frau Reiser, wie viel braucht man denn, wenn jetzt jemand zu Hause sagt, so ein Brot würde ich auch gerne mal backen, wie viel braucht man denn da an Zutaten?
Also normalerweise, wenn man für sich zu Hause Brot backt, reicht 1 Kilo Mehl. Man braucht vielleicht einen Würfel Hefe, es kommt Salz rein, es kommt Brotgewürz rein. Also wir haben jetzt Buttermilch und Wasser noch dazu.
Die Buttermilch macht dann besonderen Geschmack, oder?
Das macht einen besonderen Geschmack und auch, dass das Brot schön locker wird.
Und ist das dann Getreide oder Mehl von Getreide, was hier auf dem Hof angebaut worden ist?
Ja, das Getreide wird bei uns auf dem Hof angebaut und es kommt dann zu einem Kollege ein paar Ortschaften weiter. Der tut es dann reinigen und vermahlen zu Mehl und aus diesem Mehl machen wir dann unser Brot.
Wie wird denn aus den Zutaten jetzt der Teig?
Erstens sind wir reingegangen, haben die Zutaten zugerichtet und dann haben wir das halt alles in einen Topf geleert.
Teigmaschine. In die Teigmaschine kommen die ganzen Zutaten und die Teigmaschine, die schaltet man dann ein und dann wird der Teig geknetet. Das ist dann eine Knetmaschine.
Hier ist der große Bottich in der Ecke der Backstube, steht der mittlerweile leer. Warum muss der so geknetet werden?
Damit sich auch alles gut vermischt.
Es muss sich alles gut vermischen und es muss auch ziemlich lange geknetet werden, damit der Teig nachher ziemlich locker wird und dass auch das Brot ziemlich locker wird.
Jetzt liegt hier der Teig abgedeckt unter einem Tuch. Schläft er jetzt noch, weil es noch so früh am Sonntag ist oder was ist da los?
Der schläft jetzt und er wird abgedeckt, damit er die gleiche Wärme immer hat und dadurch kann er gehen. Da ist Hefe drin und durch die Hefe kann der Teig dann gehen.
Warum muss der gehen?
Ja, also die Masse, die verdoppelt sich normalerweise und dass halt nachher auch ziemlich viel Brot rauskommt.
Wie lange müssen wir den jetzt in Ruhe lassen?
Also so eine Dreiviertelstunde bis eine Stunde.
Dann wird nachher das Brot geformt, da sind wir dann tatsächlich dabei, dann lasse ich mir das nicht nur erzählen, da formen wir hier mit und solange gucken wir uns noch ein bisschen auf dem Hof um, oder?
Jawohl, so machen wir. Ja.
Morgen um 4:30 muss ich früh aufstehen und gleich nach dem Anziehen in meinen Kuhstall gehen. Die Kühe mohen laut, sie brauchen ihr Futter, sonst gibt's keine Milch und auch keine Butter. Ich füttere Kühe und melke sie gleich, miste den Stall aus auf frischem Stroh, liegen Tiere schön weich. Ich bin ein Bauer und das finde ich schön. Es macht mir gar nichts aus, früh morgens aufzustehen. Ich bin ein Bauer, hab immer viel zu tun. Es bleibt sehr wenig Zeit, mich auszuruhen. Dafür hab ich keine Langeweile. Oh yeah. Mit dem Trecker fahr ich dann zum Säen, Ägen, Pflügen, Racker auf dem Acker für Hafer, Mais und Rüben. Mit dem Mähdrescher kurve ich gerne auf dem Feld, drehe viele Runden, weil mir das gut gefällt. Dabei ernte ich Roggenkorn und Gerste, ja beim Dreschen, da bin ich immer der Erste.
Dann ist Mittag. Ich kann endlich mal was essen. Ein Bauer muss stark sein, das darf man nicht vergessen. Ich mag Kartoffeln, Gemüse, Fleisch und Apfelsaft. Danach ein kleiner Mittagsschlaf, ja, das gibt neue Kraft. Nachmittags repariere ich Weidezäune und flicke noch das Dach aus meiner alten Scheune. Ich bin ein Bauer und das finde ich schön. Es macht mir gar nichts aus, früh morgens aufzustehen. Ich bin ein Bauer, hab immer viel zu tun. Es bleibt wenig Zeit, mich auszuruhen. Es bleibt wenig Zeit, mich auszuruhen. Es bleibt wenig Zeit, mich auszuruhen.
Kakadus Reise heute vom Reiserhof in Süddeutschland in Baden-Württemberg am Rande des Schwarzwalds. Wir gucken uns heute Morgen an in unserem Ernährungsmonat, wo eigentlich unser Essen herkommt. So, und jetzt habe ich eine besondere Aufgabe. Es geht nämlich zu den Rindern und ich habe mir den Herrn Reiser geschnappt. Und wir gehen jetzt nicht, das machen die anderen. Was machen wir, Herr Reiser?
Wir schauen nach einem Traktor und fahren mit dem Traktor zu den Rindern.
Endlich einmal Traktor fahren. Ich setze mich sozusagen auf den Beifahrersitz hier über dem großen Rad. Da ist so eine kleine Sitzmöglichkeit. Da startet auch schon der Traktor. Herr Reiser legt den Gang ein. Und hinten hängt so eine Art Pflug dran an dem Traktor, ne?
Das ist die Kartoffelmaschine, mit der wir Kartoffel ernten.
Das gucken wir uns natürlich nachher auch noch an mit der Kartoffelernte. Jetzt geht's erstmal zu den Rindern. Herr Reiser gibt Gas. Um wie viel Uhr geht eigentlich hier morgens immer Ihre Arbeit los, Herr Reiser?
Um 6.30 Uhr beginnen wir mit den Füttern der Tiere. Immer zuerst die Tiere. Wenn die Tiere gefüttert sind und versorgt sind, dann machen wir Frühstück.
So, jetzt sind wir angekommen und ihr habt vielleicht gerade schon die freundliche Kuh im Hintergrund gehört, die uns da mit einem freundlichen Mu begrüßt. Ja, guten Morgen auch an dieser Stelle. Schön, dass ihr da seid. Mu. So, da klettern wir mal vom Traktor runter. So, und die Schülerinnen und Schüler sind auch schon da. Wie war der Weg hier zur Weide?
Gut.
Die Kühe sind auch schon da. Wer würde sich trauen hier auf die Weide? Die sind jetzt hier auf der Weide verteilt, gucken uns aber alle an. Würdet ihr euch trauen, ja?
Ich würde mich trauen, auf die Weide zu gehen.
Könnte man denn hier auf die Weide draufgehen, Herr Reiser?
Also ich kann sicherlich draufgehen, unproblematisch, obwohl der Zuchtbulle, der Oskar, dabei ist. Aber ich, die kennen mich und ich kenne die Tiere und ich weiß schon Bescheid. Nur mit allen Kindern wäre es etwas gefährlich.
Und das ist eine Kuh, die gerade da ein bisschen auf sich aufmerksam macht. Ist das die Chefkuh, weil sie so laut ist?
Es gibt eine Chefkuh, aber die, die jetzt gerade gerufen hat, ist nicht die Chefkuh.
Kennen Sie die alle mit Namen, die Kühe?
Nein, die Kühe nicht. Ich kenne die Tiere sehr gut und sehr genau, aber sie haben keine Namen. Hängt damit zusammen, wenn Tiere geschlachtet werden müssen, und das kommt auch vor, tut man sich immer schwerer, wenn man ein Tier mit Namen schlachtet, wie ein Tier ohne Namen.
Die sind jetzt ja alle so beige, braun und haben relativ lange Haare, nicht ganz zottelig, aber schon ordentlich Haar. Was sind das für Kühe?
Das ist eine sogenannte Fleischrinderrasse. Die Rasse nennt sich Limousin. Die Haare hängen mit der Witterung zusammen. Wenn es kälter wird, werden die Haare länger, um sich vor Kälte zu schützen. Im Sommer, wenn es ganz heiß ist, sind die Haare kürzer.
Und Sie haben gerade gesagt, das ist eine Fleischrinderrasse. Also das sind tatsächlich Rinder, die jetzt gezüchtet werden, nicht weil man sie melken möchte, sondern weil die irgendwann zu Rinderbraten werden.
Ja, genau. Die Fleischrinderrasse nennt sich auch Mutterkuhhaltung. Das heißt, immer die Jungtiere, die Kinder der Mütter, trinken die Milch der Mutter immer weg. Sie werden nicht gemolken und deshalb haben wir nur den einzigen Ertrag, das ist das Fleisch. Und meine Aufgabe ist, den Tieren, solange sie hier bei uns am Hof sind, das Leben so angenehm, so schön wie möglich zu machen.
Wie lange sind die Tiere dann hier?
Die Muttertiere sind, ich habe Muttertiere dabei, die über 20 Jahre alt sind. Die können sehr lange hier sein. Die Jungtiere, die dann immer wieder weggeschlachtet werden, sind ein halbes Jahr hier.
Ja, das gehört eben zum Leben auf dem Bauernhof auch dazu, dass eben auch Fleisch erzeugt wird und dass eben auch dann Tiere geschlachtet werden müssen. Denn wer Rindfleisch essen möchte oder Fleisch essen möchte, da gehört das eben mit dazu. Aber Sie haben ja gerade gesagt, wichtig ist, dass es den Tieren dann eben gut geht, solange sie leben.
Das ist meine Aufgabe, das ist mein Anspruch an mich, den Tieren das Leben hier auf dem Bauernhof so angenehm und so schön wie möglich zu tun. Solange ich selber auch Fleisch esse, muss ich mir einfach bewusst sein, im Klaren darüber sein, dass irgendwo ein Tier stirbt, wenn ich Fleisch essen möchte.
Jetzt stehen die Tiere hier auf der Weide, das haben wir gerade schon gesagt, und die stehen um so einen großen Ballen herum. Könnt ihr euch vorstellen, was das ist, was die da haben, wo die gerade dran rumknuspern?
Stroh.
Das ist ein Siloballen. Silo ist so angewelktes, halbgetrocknetes Heu. Grundlage Gras, wird etwas angewelkt, dann wird es eingewickelt, eingepackt in luftdichte Verpackung. Es ist wichtig, dass es luftdicht verpackt ist und die Tiere mögen das Silo aber sehr gerne.
Und warum macht man das? Warum gibt man denn nicht einfach gleich frisches Gras?
Diese Siloballen hier ist auch nur eine Notlösung. Normalerweise bekommen Sie diese Siloballen immer nur dann, wenn Sie im Stall sind und Sie fressen frisches Gras auf der Weide. Da wir aber in den vergangenen 6 oder 8 Wochen keinen Regen hatten und es sehr, sehr trocken war, ist das Gras nicht gewachsen. Deshalb ist es jetzt knapp mit dem frischen Gras auf der Weide und Sie bekommen als Zufütterung diese Siloballen.
Und es ist wirklich schön zu beobachten, wie genüsslich die hier vor sich hin mümmeln, quasi ihr Frühstück gerade haben. Wir müssen noch ein bisschen warten auf unser Frühstück. Habt ihr noch eine Frage zu den Rindern?
Warum haben die Zettel am Ohr?
Die haben so gelbe Marken am Ohr.
Ja, das ist Vorgabe, das ist wichtig. Jedes Tier muss innerhalb von 7 Tagen nach der Geburt diese gelbe Marken bekommen, und zwar an beiden Ohren, damit man klar erkennen kann, wo das Tier geboren ist. Es muss angemeldet werden dann, und dann ist es zertifiziert und kann auch geschlachtet werden. Ohne diese gelben Marken könnte kein Tier geschlachtet werden.
Warum ragen die einen Hörner nach oben und die anderen nach unten?
Das ist einfach eine Laune der Natur. Es gibt Menschen, die haben kurze Haare, haben blaue Haare, haben grüne Haare, haben rote Haare, haben lange oder kurze Haare. Und so ist es mit den Hörnern bei den Kühen. Manche Hörner wachsen nach unten, manche nach oben, manche sind kurz, manche sind lang.
Warum haben die eigentlich so ein Piercing in der Nase?
Ein Piercing in der Nase, so ein Ring, ja.
Das hat nur der Zuchtbulle, nur der Oscar hat diesen Ring in der Nase. Und das ist, damit wir ihn besser fangen und treiben können, wenn er verletzt ist oder wenn wir ihn auf eine andere Weide tun müssen. Dann brauchen wir den Nasenring, damit er uns hört.
Und wie habt ihr den da reingekriegt?
Das ist genauso wie die Ohrringe bei deiner Mutter vielleicht oder auch bei vielen von deinen Klassenkameraden, wie Ohrringe gestupft werden. So ist das mit dem Nasenring genauso.
Ich wollte noch wissen, wie man unterscheidet, ob es ein Mädchen oder ein Junge ist.
Das kann man relativ einfach unterscheiden. Wenn ihr mal beim Oscar genau hinschaut, dann seht ihr hinten bei ihm seine Hoden. Das haben die Kühe nicht. Die Kühe haben Euter, wo die Jungtiere raustrinken. Und der männliche, der Oscar, hat einen Hoden hinten.
An die Rinder, vielen Dank, dass wir hier sein durften. Wir gucken jetzt weiter und uns weiter um auf Kakadus Reise hier auf dem Bio-Bauernhof der Familie Reiser.
Auf der Wiese langweilte sich die Kuh. Sie wollte endlich was erleben. Drum sprang sie über den Zaun, fing an sich was zu bauen. Sowas hat es noch nie gegeben. Sie hängt sich Flaschen um den Bauch, eine Kasse um den Hals, und auf ihr Fell schreibt sie groß: Milchservice, Milchservice, das ist jetzt neu, ein Geschäft auf vier Beinen geht los.
1, 2, 3, 4 und dann singt sie vor der Tür:
Frische, frische Milch, ja, hier gibt's frische Milch. Frische, frische Milch, ja, hier gibt's frische Milch. Frische, frische Milch, ja, hier gibt's frische Milch. Frische Milch, die bring ich an euren Frühstückstisch. Frische Milch, die bring ich an euren Frühstückstisch.
Jeden Morgen geht die Kuh von Haus zu Haus. Die Kinder lassen sie gern rein. Sie steht dann in der Küche, frisst einen Blumenstrauß. Zum Glück ist sie ja stubenrein. Und nun darf man selbst melken, das ist ein Spaß. Und kitzelt es an den Zitzen. Dann lacht unsere Kuh, tanzt
Pulka dazu und lässt ihre Milch einfach spritzen. 1, 2, 3, 4 und dann singt sie vor der Tür. Frische, frische Milch, ja, hier gibt's frische Milch. Frische, frische Milch, ja, hier gibt's frische Milch. Frische, frische Milch, ja, hier gibt's frische Milch. Frische Milch, die bring ich an euren Frühstückstisch. Frische Milch, die bring ich an euren Frühstückstisch. Frische, frische Milch, ja, hier gibt's frische Milch. Frische, frische Milch, ja, hier gibt's frische Milch. Frische, frische Milch, ja, hier gibt's frische Milch. Frische Milch, die bring ich an euren Frühstückstisch. Frische Milch, die bring ich an euren Frühstückstisch.
Kakadus Reise heute vom Biobauernhof der Familie Reiser und wir sind zurück in der großen Backstube im Backhaus, was hier mitten auf dem Hof steht. Und der Ofen riecht schon ganz gut. Es riecht hier nach dem verbrannten Holz, weil wir haben ja auch vorhin schon gelernt, dass eben der Ofen durch Holz angefeuert wird. Frau Reiser, ich sehe schon, Sie streuen hier Mehl in Körbe. Was passiert jetzt als nächstes?
Also wir kneten jetzt den Teig und dann wird er abgewogen und kommt in die Körbe. Und in den Körben darf der Teig dann gehen nochmal.
Wer ist denn jetzt der große Kneter von euch?
Ich manchmal, weil ich mache immer mit meiner Mama zu Hause. Ich knete ein bisschen mit meiner Mama zu Hause, wenn ich was backe, zum Beispiel Kuchen oder ja.
Hast du deinen Lieblingskuchen, den du immer backst?
Ja.
Was ist das für einer?
Schokoladen- und Käsekuchen.
Ah, Käsekuchen ist auch mein Lieblingskuchen. Und du?
Meine Oma backt sehr, sehr viel und gerne. Und ab und zu backe ich da halt mit.
Hat denn jemand von euch schon mal Brot gebacken?
Ja, meine Schwester backt auch oft Brot.
Was müssen wir denn jetzt hier beim Kneten beachten? Oder wie formt man jetzt denn diesen Brotleib, Frau Reiser?
Ja, man nimmt also, wenn es geht, beide Hände natürlich. Und dann muss man das Brot immer, den Teig von außen nach innen und immer kräftig drücken, damit das Brot auch wirklich gut wird und damit keine Löcher in der Mitte sind. Jetzt darfst du mal probieren.
Ich?
Ja.
Wie?
Guck mal, mit beiden Händen und dann drückst du immer so in die Mitte rein. Ja, den Teig von außen hernehmen und in die Mitte reindrücken.
Von außen?
Und immer kräftig drücken. Ja.
Ist das anstrengend?
Ja.
Wie fühlt sich der Teig denn jetzt an?
Klebrig.
Deshalb streut gerade Frau Reiser noch mal ein bisschen Mehl drauf, dann klebt es nicht mehr ganz so. Das ist wie so eine große Knetmasse, ne? Ja, wer Brot essen will, muss kneten. Warum darf denn da keine Luft drin sein?
Sonst gibt es Löcher in der Mitte. Wenn der Teig dann Luft in der Mitte drin hat und das Brot ist fertig, dann gibt es Löcher in der Mitte. Und das möchte man natürlich nicht.
Wo man immer so sagt, der Bäcker hat sich da durchgefressen.
Genau.
So, jetzt ist der Teig in den Körbchen drin, Frau Reiser. Und wie geht's jetzt weiter?
Der Teig ist jetzt gegangen. Und jetzt brauchen wir die Schaufel, die große Teigschaufel. Und da kommt jetzt ein bisschen Mehl drauf. Das Brot aus den Körben wird auf die Schaufel gekippt. Und dann kommt es in den Ofen.
Wie heiß ist der Ofen jetzt nochmal?
Der ist jetzt 220 Grad heiß.
Alles klar, dann jetzt mit dem Schieber rein.
Darf ich das nächste Mal?
Das Brot von der Aline. Ganz nach hinten.
Herr Reiser schiebt jetzt mit dem langen Schieber das tief hinein. Mal kurz durchzählen, wie viele Brote machen wir jetzt eigentlich? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Also das lohnt sich, ne?
Ja, das lohnt sich echt.
Und rein in den Ofen.
Ja, also die Brote werden jetzt hier nach und nach reingeschoben. Und wir haben ja schon gehört, die müssen dann ungefähr 50 Minuten drin bleiben. Die werden also rechtzeitig fertig zu unserem Frühstück. Und während die Brote hier backen, können wir uns noch mal kurz ein bisschen weiter umsehen auf dem Hof.
Mein Frühstück, mein Brötchen frisst und auch meinen Kaffee schlabbert. Wenn der Hund am Erdbeerjoghurt leckt und auf meine Hose sabbert, das macht nichts,
Mit Musik geht alles besser. Mit Musik macht alles Spaß. Kein Problem, alles ist ganz leicht. Mit Musik geht alles besser. Mit Musik macht alles Spaß. Kein Problem, alles ist ganz leicht.
Kakadus Reise heute vom Biobauernhof in Süddeutschland, um es genau zu nehmen, aus Baden-Württemberg. Wir sind am Rande des Schwarzwalds zu Gast bei der Familie Reiser. Und wo sind wir jetzt eigentlich ganz genau?
Am Kartoffelfeld. Da werden wir gleich Kartoffeln ernten.
Kann mir jemand beschreiben, wie dieses Kartoffelfeld hier aussieht?
Voll mit Gras und Erde.
Eher so wellig.
Also es ist, sieht aus, als wäre ganz viel Unkraut drauf.
Wir fragen jetzt mal bei Herrn Reiser, der steht hier neben uns an seinem Traktor. Wellig wurde gesagt, Unkraut, was sehen wir hier genau?
Ja, das Wellig ist schon vollkommen in Ordnung. Die Kartoffeln werden auf Dämmen gepflanzt und zwischen den Dämmen sind dann die Tiefen, die Wellen, wie die Kinder richtig erkannt haben. Und in den Dämmen drin sind dann hoffentlich die Kartoffeln. Das werden wir jetzt dann gleich sehen, wenn wir sie versuchen, aus dem Boden herauszubekommen. Mit dem Unkraut, da hat der Junge auch sehr recht. Wir haben einen Biobetrieb, das haben wir heute Morgen schon gehört. Und in dem Biobetrieb kann es vorkommen, dass eben Unkraut auch auf dem Kartoffelfeld wächst. Und gerade in diesem Jahr, wenn dann die Kartoffeln absterben, das Kraut abstirbt, dann kommt das Unkraut hoch. Aber das ist nicht schlimm. Auch das Unkraut braucht man auf dem Acker ein Stück weit als Beikraut.
Wieso liegt dann Kürbis auf dem Feld?
Der Kürbis hat sich sehr gut erkannt. Wir düngen den Kartoffelacker mit Mist, mit von unseren Tieren vom vergangenen Jahr. Und wenn unsere Schweine im vergangenen Jahr Kürbis zu Festspann bekommen haben, dann scheiden sie die Samen von den Kürbissen wieder aus. Und mit dem Mist bringen wir die Samen wieder automatisch auf das Feld. Und dann wächst halt auch ein Kürbis, aber das ist nicht schlimm.
Wie lange braucht denn so eine Kartoffel, bis sie reif ist?
Die Kartoffeln werden normalerweise bei uns hier in der Region im April gesetzt. Dann wachsen die Kartoffeln hoch und die ersten, die Frühkartoffeln, können wir Ende Juli wieder ernten. Die richtigen Lagerkartoffeln ernten wir normalerweise Anfang September. Durch die Trockenheit in diesem Jahr ist es etwas später. Wir ernten aber in dieser Woche vollends das Feld ab.
Und das, was interessant ist, das wächst in diesem Damm drin, also unter der Erde. Die Kartoffel, die wollen wir haben, die brauchen wir dann später fürs Sonntags-Mittagsessen. Ja, wie kommen wir jetzt ran an die Kartoffel?
Wir haben jetzt eine besondere Sorte an Kartoffeln. Das sind die sogenannten Bamberger Hörnchen. Die Bamberger Hörnchen müssen wir mit diesem Gerät hier ernten. Eine Vollerntemaschine könnte dies nicht tun oder nur schwerlich tun. Deshalb ernten wir sie mit dem kleinen Schwingsiebroder hier. Und dann müssen wir sie halt die Kinder jetzt von Hand aufsuchen und aufsortieren und dann nach Größe sortieren in die einzelnen Körbe.
Wie funktioniert das genau? Was ist jetzt der Schwingsiebroder? Also wir haben ja vorhin schon gehört, am Trecker ist hier extra ein Gerät dafür angebracht. Ich dachte vorhin, das sei ein Pflug, aber das ist kein Pflug. Beschreiben Sie doch mal ganz kurz diesen Schwingsiebroder.
Pflug ist nicht ganz verkehrt. Im vorderen Bereich dieses Schwingsiebroders ist ein sogenanntes Schar. Dieses Schar geht in den Boden, in den Damm rein, wo die Kartoffeln drin sind. Dann wird die Erde nach oben geschafft und dann sind solche Gitter, an, wo die Erde dann wieder auf den Boden fällt und die Kartoffeln sollen sich dann aufgrund der Schwingungen, die das Gerät dann erzeugt beim Laufen, gehen die Kartoffeln auf die Seite raus und liegen, wenn es richtig funktioniert, seitlich zum Aufsortieren bereit und die Erde fällt wieder durch dieses Gitter durch.
Und dann sammeln wir sie vom Feld ab.
Und ihr sammelt sie vom Feld ab.
So machen wir. Seid ihr bereit? Noch irgendwel- ja, also alle sehr einsatzbereit. Irgendwelche Fragen noch?
Nein!
Okay, dann schmeißen wir mal den Traktor an.
Kommt mal auf die Seite!
So, Herr Reiser fährt jetzt auf das Kartoffelfeld, auf den Kartoffelacker und bringt seinen Kartoffelernter in Position.
Die Kartoffeln werden jetzt aus dem Boden rausgenommen.
Und die Maschine beginnt so ein bisschen zu rütteln, damit eben der ganze Dreck oder die Erde abfällt und man dann eben die Kartoffeln schön raussammeln kann.
Stopp, bevor wir loslegen, hört mir mal bitte alle zu. Wir haben Körbe und wir haben Eimer. Die kleinen kommen in den Eimer und die großen und schönen Kartoffeln kommen in die Körbe. Okay? Also die aus dem Eimer alle wieder raus und in den Korb. Und die, guck mal, das ist eine große, das ist eine schöne und die anderen kommen in den Eimer. Die sind auch große, guck mal, die kommen alle in den Korb. Ja. Nee, die sind beide schön, die können beide in den Korb.
Groß genug? Alle, die sind jetzt klar ein Beef angeschnitten.
Ist das anstrengend jetzt?
Ja, der Kopf wird halt langsam schwer.
Hättet ihr gedacht, dass da so viele Kartoffeln unter der Erde sind?
Nö, ich hätte es nicht gedacht.
Kommt wirklich jede Menge raus und wir haben hier schon zwei Körbe voll.
Das sind ganz viele.
Und ist das anstrengend?
Ja.
Was ist daran so anstrengend?
Also, da sind zu viele, da braucht man 1000 Arme.
Eine Tournee macht hungrig und man hat viel Zeit zu essen. Gerne Schnitzel, Burger und Currywurst auf Autobahnraststätten. Aber einer von uns, der will sowas nicht und kommt niemals mit. Denn er mag kein Fleisch und vor allem kein Fett. Heiner, das Schwein, braucht Gemüse und Salat. Er jammert und schimpft, wenn er kein Grünzeug hat. Er ist Vegetarier, Pflanzen- und Körnerfresser. Alles ohne Fleisch schmeckt ihm einfach viel besser. Heiner ist ein vegetarisches Schwein.
Ja, er ist Vegetarier.
Saugt sich beim Essen manchmal richtig ein. Oh, Heiner ist ein vegetarisches Schwein. Bei allen Schweinetieren mangelt sie an Tischmanieren. Heiner geht gern ins Restaurant und bestellt dort gesunde Sachen. Ruft, hey Kellner, bringen Sie mir ganz viel, aber es darf nicht dick machen. Tofu mit Dill, Sellerie und Altsalat, Rosenkohl mit Nüssen, gegrillte Mango und Spinat. Weil's so gut schmeckt, steckt er die Schnauze in alles rein. Vergisst, wo er ist, benimmt sich wie ein Schwein. Schmatzt und rülpst, hat viel Spaß bei dem Geklecker. Eine große Sauerei, er grunzt zufrieden. Sau lecker, sau lecker, sau lecker. Und zur Verdauung spielt er Mundharmonika. Zwischen den Speisen passt das ganz wunderbar. Ja, Heiner ist ein vegetarisches Schwein.
Ja, er ist vegetarisch.
Saugt sich beim Essen manchmal richtig ein. Oh, Heiner ist ein vegetarisches Schwein. Doch wie bei allen Schweinetieren mangelt sie an Tischmanieren. Heiner ist ein vegetarisches Schwein. Saugt sich beim Essen manchmal richtig ein. Oh, Heiner ist ein vegetarisches Schwein. Doch wie bei allen Schweinetieren mangelt sie an Tischmanieren. Wie bei allen Schweinetieren mangelt sie an Tischmanieren.
So, und jetzt waren wir die ganze Zeit hier auf dem Biobauernhof unterwegs. Das ist die letzte Station. Wer liegt da drüben im Stroh gerade noch?
Ein Schwein.
Ein Schwein?
Drei. Vier.
Und die Schweine, Herr Reiser, gehören hier auch mit zum Hof dazu, ne?
Die Schweine gehören bei uns auch mit zum Hof. Es sind 7 Schweine. Im Stroh haben sich ein paar versteckt. Die Kinder haben nicht alle gesehen. Aber die gehören bei uns auch dazu. Und die haben wir auch ein Stück weit, um unsere Reste, unsere Gemüsereste, unsere Brotreste dann auch sinnvoll zu verwerten.
Die Schweine sind Resteverwerter und ich habe gehört, die fressen nicht nur gerne, die sind auch sehr schlau, ne?
Schweine sind sehr schlau und sind sehr clever. Man kann es auch beobachten, im Stall von den Schweinen gibt es nur eine Ecke, wo die ihre Notdurft verrichten, alles andere ist sauber gehalten. Und die Schweine haben auch eine klare Hackordnung, eine Rangordnung, wer der Chef ist in der Herde.
Also es ist ganz falsch zu sagen, dreckiges Schwein oder du dumme Sau. Erstens, Schweine sind klug und zweitens, es sind auch reinliche Tiere, haben wir gerade gelernt. So, und jetzt natürlich die wichtigste Frage, wer will jetzt Bäuerin oder Bauer werden von euch? Hier melden sich ganz viele. Warum?
Weil mir alles so gut gefällt.
Mir gefällt auch alles hier und die Tiere sind ganz süß.
Weil mir die Tiere hier so gut gefallen. Ich finde einfach die Landwirtschaft schön.
So, und wisst ihr, was wir jetzt noch machen müssen, kurz vorm Frühstück?
Das Brot rausholen.
Ja, und jetzt schnell in die Backstube reinklopfen. Ich bin mal gespannt, ob das Brot fertig ist. Frau Reiser, da sind wir wieder. Wie sieht's denn aus?
Gut sieht's aus, ja. Also wir sind jetzt kurz davor, dass wir das Brot aus dem Ofen rausbringen.
Wer macht das jetzt von euch?
Ich!
Es gibt viele Freiwillige. Ich glaube, Frau Reiser zeigt uns erstmal, wie es geht, ne?
Ja, ich zeige euch das jetzt. Wir müssen jetzt den Ofen aufmachen. Jetzt geht ihr mal alle auf die Seite. Dann machen wir mal den Ofen auf. Ihr müsst aufpassen, weil es ist jetzt sehr heiß.
Die große Luke.
Jetzt guckt mal, was ihr da seht. Hm? Wie sieht's aus?
Gut!
Wie sehen die Brote denn jetzt aus?
Toll, die sind ja so irgendwie so wie so aufgegangen und irgendwie so verknotet, finde ich.
So, und jetzt holen wir die große Schaufel wieder. Das ist die Schaufel, mit der hatten wir das Brot reingeschossen und jetzt schießen wir das wieder raus. Okay?
Nennt sich das Schießen, richtig?
Das nennt sich Schießen. In den Ofen einschießen und dann wieder herausschießen.
Das heißt, weil diese Schaufel mit Schwung in den Ofen eingeführt wird.
Genau, ich muss jetzt mit Schwung unter das Brot, damit ich das auch richtig halten kann. Und dann kommt es aus dem Ofen raus. Jetzt guckt mal, wie das aussieht.
Cool. Und? Das ist gut. Ist sehr gut.
Okay. Jetzt müsst ihr alle mal auf die Seite. Dann schieben wir das darüber auf den Tisch. Achtung, Achtung, Achtung. Ups, Köpfe weg. So. Achtung, Köpfe weg.
Achtung!
Köpfe weg, jawohl. Ups.
Achtung!
Ja, überall ist jetzt hier der Geruch nach frisch gebackenem Brot in der Backstube. Na, ah, das schnuppert natürlich sehr gut, oder?
Ja. Ich werde das jetzt essen.
Du möchtest gleich direkt reinbeißen, ne?
Jetzt geht mal kurz auf die Seite, ich zeige euch noch was. Und zwar, wenn man genau wissen will, ob das Brot fertig ist, kann man den Klopftest machen. Man klopft auf das Brot und es klingt richtig hohl. Das ist dann ein Zeichen, dass das Brot fertig ist. Möchtest du es nochmal hören?
Ja.
Und das Brot ist fertig.
Und dann können wir es naschen.
Und dann könnt ihr es naschen. Oh, perfekt.
Ja, perfekt. Das Brot ist rechtzeitig zum Frühstück fertig geworden. Das lassen wir uns jetzt gleich gut schmecken, oder?
Ja!
Ich gucke hier schon in viele hungrige Gesichter. Ja, das war unsere Kakadu-Reise vom Biolandhof Reiser in Straubenhardtfeld-Rennach in Baden-Württemberg. Am Schwarzwald liegt das. Es war sehr schön hier. Danke, dass ihr mich unterstützt habt. Und euch hat es auch gut gefallen, oder?
Ja!
Diese Begeisterung geht an Familie Reiser. Vielen Dank an Horst und Elke Reiser, dass wir hier bei Ihnen sein durften.
Herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren. Es freut uns immer wieder, wenn viele Kinder kommen zu uns auf den Hof. Kinder sind die Kunden von morgen und Kinder die Landwirtschaft näher zu bringen, liegt uns sehr am Herzen.
Und wir haben das ja auch versucht im Ernährungsmonat hier beim Kakadu. Da ging es nämlich jeden Tag um die Frage, wo kommt eigentlich unser Essen her? Jetzt wissen wir es natürlich besonders gut hier auf dem Bauernhof und auf vielen Bauernhöfen in Deutschland wird dafür gesorgt, dass wir ordentlich zu essen haben. Nächsten Sonntag gibt es um diese Zeit wieder ein Hörspiel. Dann muss das Mädchen Tine Pellerine in einem Tanzenhäuschen schwierige Prüfungen bestehen. Dabei spielen ein gemeiner Mops, eine rosa gefärbte Pudeldame und Partygänse eine entscheidende Rolle. Jetzt geht es hier im Deutschlandradio Kultur gleich nach den Nachrichten mit dem Rätselmagazin Sonntagmorgen weiter. Euch ein schönes Frühstück, das haben wir auch. Ich bin Tim und bald wieder drin und auf die Brote fertig los, oder?
Ja!
Tschüss! Thank you.
Musik.